Immer samstags informiert wird, muss man ja sonntags immer mal kurzfristig gucken, was man dann macht. Ich habe jetzt den Gedanken, den ich bei der Delegiertenversammlung auch schon hatte, also ein paar sind jetzt schon ein bisschen eingeführt, die bei der Delegiertenversammlung waren, nämlich Jesus am See Tiberias. Vor 4 Wochen war Ostern und irgendwo zwischen Ostern und Himmelfahrt, wahrscheinlich ein bisschen näher an Ostern, liegt diese Geschichte, die Johannes aufschreibt und uns so ein bisschen einen Einblick gibt in die Seelenlage, wie es bei den Jüngern nach der Kreuzigung aussah. Jesus ist auferstanden und jetzt ist alles anders. Das heißt da, Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas auch Zwilling genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr denn ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es gar nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot, zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Das war nun schon das 3. Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Die Situation mit Jesus ist verändert, braucht sozusagen ein neues Bild von Jesus. Also ein verändertes Bild, weil sich die ganze Situation verändert hat, wie unsere Überschrift heißt, Jesus ist auferstanden und jetzt ist alles anders. Einige Dinge sind da unerwartet, also unerwartete Erfahrungen mit dem Auferstandenen. Jesus ist zwar lebendig, aber auch hier taucht er irgendwie ganz überraschend auf. Und so nach der Kreuzigung und noch vor der Himmelfahrt haben sich offensichtlich einige Jünger wieder zu Hause eingefunden. Zu Hause heißt in dem Fall Kapernaum. Und waren wieder am See Genezareth. Und da ja Untätigkeit oft ja nur so eine Grübelei nach sich zieht, also ständig geht man die Sachen mit dem Kopf nochmal durch, machen sie einfach etwas, was ihnen vertraut ist, ihr alter Beruf. 7 Jünger sind beieinander, die anderen 4 wissen wir nicht. Judas war ja nicht mehr dabei. Und nur von 5 von diesen 7 wissen wir den Namen. Petrus wieder vorne an, Johannes und Jakobus, Thomas und Nathanael, der an anderer Stelle auch Bartholomäus heißt. 2 andere, warum die jetzt nicht erwähnt werden, das wissen wir nicht. Alle 7 stehen also vor einer großen Herausforderung und damit meine ich jetzt nicht das Fischen. Das war ihnen insgesamt vertraut und ich denke mal, was man so lange gemacht hat, das verlernt man dann auch nicht. Dennoch fangen sie ja in dieser Nacht nichts. Die Herausforderung, wie gesagt, ist eine andere. Die Herausforderung ist jetzt, Jesus mit anderen Augen zu sehen. Beziehungsweise, mit den eigenen Augen ihn nur noch ganz selten zu sehen. Die Herausforderung ist auch, das Leben mit Jesus jetzt ganz anders zu gestalten, wie es die letzten 3 Jahre gewesen war, und auch eingespielte Denkmuster über Jesus neu zu sortieren, neu zu überdenken. Und ehrlicherweise wussten sie ja noch nicht, ob uns, den Jüngern also, das, was am Ende rauskommt, auch gefällt. Also ihr bewährter Glaube, mit dem sie jetzt sozusagen aufgewachsen sind, 3 Jahre geprägt wurden, wird ganz schön durcheinander geschüttelt. Einerseits war das ja sicher ganz großartig, dass Jesus auferstanden ist. Da waren alle, ja, super, spitze, Jesus ist auferstanden. Aber ich denke, sie haben damit etwas Zweites verbunden, nämlich zu sagen, dann wird es ja wieder wie früher. Dann wird es ja wieder wie bisher. Ist ja klar, Jesus lebt jetzt wieder, dann kann es doch so weitergehen. Wir ziehen durch die Lande und hier und da ein Wunder, eine Sturmstillung und was halt so auf dem Programm steht. Aber sie merken, schon in dieser Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, es ist irgendwie anders. Und in so einer Umbruchszeit, wo Unsicherheiten sind, verhalten sie sich eigentlich ganz natürlich, diese Jünger. Nämlich, wenn es so drumherum unsicher wird, möchte man wenigstens so ein bisschen Sicherheit, ein bisschen ein Gerüst des Lebens wiederherstellen, ein bisschen Normalität leben. Und dann sagen sie, okay, wenn jetzt schon alles durcheinander ist, dann machen wir etwas, was wir früher gemacht haben. Wir gehen zum Fischen, da fühlen wir uns sicher, da ist Vertrauen, da wissen wir Bescheid. Und dann, ja, so wie so ein Geländer durch die Tage. An diesem Tag, wie gesagt, wird nichts gefangen. Und der eine oder andere hat vielleicht gedacht, wenn Jesus jetzt hier im Boot wäre, das wäre jetzt nicht schlecht. Wenn wir uns aus der Geschichte mal ausblenden und zu uns kommen, muss man sagen, natürlich gibt es da ein paar wesentliche Unterschiede. Also wir kennen Jesus ja gar nicht anders, als dass er unsichtbar ist. Ne? Also wir leben ja schon immer damit, dass Jesus jetzt nicht sichtbar ist und doch lebendig. Die Kreuzigung ist für uns auch keine Schocknachricht in dem Sinn, weil wir immer schon von Ostern herkommen und das Ganze einordnen können. Es wurde uns wahrscheinlich auch von Anfang des Glaubens an erklärt, zu sagen, Kreuzigung war wichtig, das Opfer, das gebracht werden musste zur Vergebung, nur damit auch wir ewiges Leben haben können. Und wir wissen, Jesus ist in den Himmel gefahren und hat den Heiligen Geist zu uns geschickt, dann an Pfingsten. Und damit ist Jesus uns ja auch nahe, er wohnt durch seinen Geist in unseren Herzen. Und doch kann es ja in unserem Leben Parallelen geben, die tief greifen. Also die Jünger haben etwas erlebt, wo sie dachten, das wird sicher nicht passieren. Jesus wird nicht sterben. Jesus wird mehr oder minder noch lang bei uns sein. Und wie gesagt, vielleicht haben sie im ersten Moment auch gedacht, wenn Jesus wieder auferstanden ist, wird er zumindest zeitlebens noch einige Jahre bei uns sein. Aber nun war es anders. Er ist gestorben, auferstanden, aber doch irgendwie nicht mehr so da wie vorher. Die Jünger, kann man sagen, hatten so eine Glaubensbaustelle. Also etwas, was so ein bisschen zu ihrem Glaubensbild gehört hat, ist zusammengefallen. Und nun ist immer die Frage, wie baut man es denn jetzt wieder neu auf? Und es kann ja in unserem Leben mal vorkommen, dass man sagt, da passiert was bei unserem Leben, wo wir sagen, also das wird uns schon nicht passieren. Also was es dann auch immer sein kann, ne? Diese Krankheit, dieser Unfall, diese Umstände, ja immer. Etwas, wo man sagt, naja, das passiert vielleicht, aber doch sicherlich nicht bei uns. So nach dem Motto, das wird Jesus schon nicht zulassen. Dazu ist Jesus doch da, um auch größere Sachen zu verhindern. Aber wie gesagt, bei den Jüngern ist passiert und bei uns vielleicht auch zu sagen, also mit dem hätten wir nicht gerechnet. Das stellt dann Fragen ans Leben und eben für den Glauben. Fürs Leben, habe ich gesagt, ist oft, wenn so Umbruchssituationen sind, gar nicht so schlecht, sich an einem Alltagsgeländer festzuhalten, um noch ein bisschen Normalität zu leben, so gut wie es geht. Grundsätzliche, grundlegende Alltagsaufgaben sind da gar nicht so schlecht und oft braucht es auch schon alle Energie, die man in so bestimmten Situationen hat. Aber immerhin, so ein bisschen noch Normalität. Und dass es an solchen Tagen oft so ist, wie es bei den Jüngern war, dass man sagt, dass man am Ende des Tages das Gefühl hat, also heute war wieder irgendwie kein besonders guter Tag. Obwohl man sich so versucht hat, durchzukämpfen, ist bei den Jüngern ja da ganz genauso und das kennt sich auch jeder von uns. Im Blick auf den Glauben werden leider viele Fragen nicht beantwortet, aber ein paar Grundlinien erkennt man doch. Also die Jünger haben sich vielleicht innerlich jetzt an einen anderen Platz bewegt, sie sind wieder nach Hause, irgendwie finde ich es auch naheliegend, aber sie haben sich nicht von Jesus in dem Sinn entfernt, nicht vom Glauben entfernt. Es war eher die Frage, wie sortieren wir das neu? Also sie sind, würde ich jetzt einfach so sagen, beim Glauben geblieben. Und was durchaus auch ganz menschlich ist, Jünger brauchen etwas Zeit, das alles zu verarbeiten. Also ich finde es wirklich sehr gnädig, so im Nachhinein betrachtet, dass zwischen Ostern und Himmelfahrt noch ein paar Tage sind. Nicht so ganz, also nicht, wie soll ich sagen, dann kommen die Emmaus-Jünger und dann kommt Jesus nochmal zu den anderen Jüngern und dann ist gleich Himmelfahrt oder so. Ne? Es hat nochmal 40 Tage. Nicht nur, dass wir heute deshalb immer noch einen Feiertag haben, gell? Aber auch für die damals zu sagen, manches, so ein Übergang ist auch gut, wenn der etwas Zeit hat. Na, Jesus steht ja da ihn zum dritten Mal begegnet, er war schon ein bisschen weg, aber irgendwie noch ein bisschen da. Also solche tiefe Einschnitte brauchen auch Zeit zur Verarbeitung. Und sie wussten trotz allem, Jesus lebt. Jesus lebt und ich denke, das ist auch bis heute einfach ein Gedanke, egal wie es im Leben aussieht, dem kann man festhalten. Jesus lebt, auch wenn sie es gerade ein bisschen anders im Glauben sortiert, wie ich mir es vorstelle. Es gibt nochmal zwei wertvolle Hilfen fürs Leben und auch für den Glauben. Zum einen eine unerwartete Versorgung von Jesus. Also die Jünger rechnen ja nicht mit Jesus. Aber er ist da, wie gesagt, obwohl sie auch an diesem Morgen nicht direkt rechnen, dass er am Strand sitzt. Er ist da, hat sogar schon ein Feuer gemacht, ist also auf seine Jünger eingestellt. Jesus ist da, genau in dem Moment, wo man sagt, gerade läuft es aber nicht so optimal. Jesus ist da, wenn der Kopf auch gerade mit ganz anderen Gedanken voll ist, wenn Glaubensfragen verunsichern oder wie auch immer, Jesus ist einfach da. Was ich ja interessant finde, offensichtlich war Jesus schon zweimal ihm begegnet, aber sie erkennen ihn auf den ersten Blick nicht oder alle sind so bescheiden und sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber offensichtlich im ersten Moment erkennen sie ihn nicht. Sozusagen das neue Bild von Jesus ist noch nicht ganz im Kopf verankert. Ein fremder Mann am Ufer. Und er fragt jetzt nach einem Frühstück, ausgerechnet an dem Tag, wo man nichts mitbringt. Ich denke mir, ja, das ist, wir würden heute sagen, so ein Schnorrer, ne, nicht schaffe, aber da mitessen wolle. Aber ausgerechnet jetzt, wenn man gerade nichts gefangen hat, fragt er danach. Man hätte ja auch vielleicht sagen können, ach, guter Mann, also wir haben ehrlich gesagt noch ganz andere Sorgen, wie jetzt, dass du da kein Frühstück hast, ne? Oder wir vielleicht keins haben. Eigentlich ist die Geschichte mit Jesus unser Problem und das andere, das wird schon Lösungen geben. Aber beides läuft am Ende eng zusammen. Das Wunder vom Fischfang und diese Versorgung im Kleinen, wie sie die Geschichte jetzt zeigt. Versorgung im Kleinen, das ist mir hier okay, aufgefallen. Also ein Frühstück. Ne? Wie gesagt, schon leicht kurios. Kein Fisch da, dann sagt er, geht nochmal zurück. Ich finde es echt immer lustig, dass Jesus sagt, ja, werf das Netz auf der rechten Seite aus. Also, ich kenne mich ja mit dem Strom ein bisschen aus. Also, wenn ich etwas anschließen würde und es funktioniert nicht, dann würde so ein Ahnungsloser kommen und zu mir sagen, du musst erst den blauen Draht anschließen und dann den schwarzen und dann die Sicherung wieder anmachen, würde ich sagen, du, das bringt überhaupt nichts. Also, Entschuldigung, was sind das für Ratschläge? Schwachsinnig fast schon. So muss es ja denen auch vorgekommen sein, zu sagen, also Entschuldigung, das ist doch dem Fisch egal, ob wir das rechts oder links rausschmeißen. Ja? Aber sie haben es gemacht, was mir doch den Verdacht zulässt, dass sie dachten, es könnte Jesus sein. Und noch eine Pointe ist ja, wenn immer die Bibel hat echt auch Humor, dann kommen die da mit ihrem vollen Netz zurück und dann sind schon Fische da. Da sagen wir, wo hat er denn die Kette in seiner Tasche irgendwo oder was? Ja? Also es sind ja dann schon Fische da, die auch schon über dem Feuer braten. Also unglaublich irgendwie. Und gleichzeitig sieht man auch ein bisschen in Zusammenhang zu sagen, Jesus gibt das, was jetzt gerade nötig ist. Jetzt gerade in dieser Geschichte ist ein Frühstück nötig. Vielleicht klein, aber doch ausreichend für den Moment. Und wenn wir es auf uns übertragen wollen, ist es oft so, es gibt so Lebensphasen, da gibt es vielleicht ein Problem, und wir warten auf die große Lösung. Und ich werde ja immer wieder auch das kleine Netz übersehen, mit sagen können, ja, liebe Zeit, wir haben jetzt echt Probleme, so ein Frühstück. Nee, im Moment ist ein Frühstück dran. Es ist nicht vom Mittagessen die Rede, nicht vom Abendessen und auch nicht von übermorgen. Aber Jesus gibt in dem Moment das, was jetzt gebraucht wird. Und ich glaube, wenn wir einfach mal so drüber nachdenken, also wo ich das jetzt nochmal angeguckt habe, habe ich auch gedacht, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder von uns jeden Morgen ein Frühstück hätte. Also manche sagen vielleicht, das lasse ich ausfallen, das ist okay, aber jeder von uns hätte eins. Ich rechne sogar damit, dass jeder Mittagessen heute hat. Okay. Wir sind versorgt, täglich. Ich bin überhaupt dankbar über so eine alltägliche Grundversorgung mit so vielen Dingen, ja, die man sich ruhig auch regelmäßig mal war, also bewusst machen darf. Also stellen wir uns mal nur vor, der Strom wäre nicht da. Tja, da würde man mal merken, wo der fehlt. Wir nehmen es aber für selbstverständlich. Bin auch dankbar für alle Veranstaltungen, die wir haben dürfen. Also in der Corona-Zeit, da war ja manchmal das geistliche Angebot immerhin noch da, aber war so eine Frühstücksversorgung, haben wir ja manchmal das Gefühl gehabt, so minimal. Ne? Aber es hat uns durchgeholfen. Auch durch die Zeit, dagegen sind wir ja heute schon wieder fast am Buffet, wo es ganz viele Sachen geben darf. Wir sind versorgt. Wir sind versorgt. Und Jesus versorgt mit dem, damals die Jünger und uns heute auch, mit dem, was nötig ist für heute. Manchmal wird man ja gern schon wissen, was ich denn Ende des Jahres, was ich denn nächstes Jahr. Ist gut, jetzt sind wir alle im Alter, wo wir sagen, naja, das warten wir ab. Aber so manchmal wird es dann ja schon interessieren, insbesondere wenn es ein Problem gibt. Gell? Aber das macht Jesus hier nicht so weit im Voraus, sondern für den Moment. Und ich glaube, das kann uns trotzdem ermutigen zu sagen, okay, wir dürfen tatsächlich darum bitten, uns auch wahrnehmen, zu sagen, Jesus, ich brauche eigentlich nur das, was ich im Moment brauche. Und wenn du mir das hast, geistlich oder äußerlich oder psychisch, was auch immer, dann bin ich dir dankbar dafür, dass du mich im Kleinen mit dem versorgst und dann wieder und wieder und wieder. Und gleichzeitig zeigt Jesus eine große Perspektive auf. Eine große Perspektive. War ja ein besonderer Mensch. Moment, erst läuft gar nichts. Und dann ist das Netz ganz voll, so voll, dass man es praktisch gar nicht an Land ziehen kann. So groß, dass die Netze, ich sage mal so kurz vorm Zerreißen sind, aber es wird extra erwähnt, sie sind nicht zerrissen. Ich habe fast den Eindruck, der Fang ist so groß, wie er wahrscheinlich noch nie gewesen ist. Und interessanterweise tut er das Wunder, obwohl es im Moment gar nicht nötig ist. Wenn ich mal so sagen darf, es ist keine große Menschenmenge da, die versorgt werden muss. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon wieder logistische Probleme mit dem Verkauf aufgeworfen hat, so viele Fische, wie bringst du die unter und so. Aber egal, er tut ein großes Wunder, das im Moment offensichtlich jetzt als Nahrungsquelle, sagen wir mal, gar nicht nötig ist. Und trotzdem tut er es. Und das ist ja prima. Also vielleicht passiert das ja bei uns manchmal auch, dass wir sagen, naja, es ist nicht bloß das Kleine bei uns im Leben, manchmal ist es auch das Große. Das Große, wo man sagt, Mensch, dass man das erleben dürfen. Ja. Können wir mal im Positiven fragen, womit habe ich das verdient? Können wir sagen, ja, verdient vielleicht nicht, aber ich freue mich über das Geschenk, dass Jesus da was Großes tut, obwohl man sagt, Mensch, das ist einfach super. Und über das Große erkennen sie Jesus. Also da wird es wohl allen klar, als es nicht so voll ist, sagt dann dieser Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Also da steht es dann endgültig voll fest, wenn es vorher noch kleine Zweifel gab. Und das setzt dann auch wieder Kräfte frei. Da ist Jesus, der Petrus, ne, springt dann aus dem Boot und man möchte, wie so oft, der Erste sein. Also unser großes Zeichen im Leben für uns alle, wenn wir nochmal auf Ostern zurückkommen, ist die Auferstehung. Also mit diesem großen Wunder der Auferstehung leben ja alle Christen und auch wir bis heute. Und unterstreicht nochmal den Gedanken zu sagen, ich bin bei euch alle Tage bis all der Weltende. Also das ist schon mal das wirklich große Zeichen, das über unser aller Leben steht. Und wie gesagt, dann kommen doch hoffentlich noch die einen oder anderen großen Zeichen dazu. Und es liegt auch in diesem besonderen Fang offensichtlich noch Aussicht für was Großes. Also 153 Fische, sich die Ausleger auch Gedanken gemacht, war scheinbar damals die Zahl der bekannten Fischarten. Also es war irgendwie sozusagen ein vollständiger Fang. Und manche Ausleger neigen dann dazu zu sagen, okay, es bleibt nicht beim Kleinen, also bei diesem Frühstücksfischchen da, sondern es ist noch was Großes auch für euer Leben vorgesehen, nämlich dass jetzt nicht bloß so eine Kleinwirkungskreis von euch ausgeht, sondern dass es auch einen weltweiten Charakter haben wird. Und in gewisser Weise sind wir ja auch Teil dieses Wunders. Also Germanien war damals vom See Tiberias weit weg, irgendwo so am Rand vom Römischen Reich da, ne? Da haben wir zu uns noch gesagt, wir seien Barbaren. Ja. Aber das Evangelium ist bis zu uns gekommen. Das Evangelium ist bis zu uns gekommen. Und noch viel, viel weiter. Es steckt also eigentlich in dieser Geschichte viel drin. Viel drin zu sagen, ja, da kommt etwas ins Leben. Da kommt etwas ins Leben, was uns nicht gefällt. Was den Jüngern damals nicht gefallen hat. Und Jesus kann zu den Jüngern sagen, ich versorge euch im Kleinen. Und ich glaube, das war immer wieder nötig, diese Versorgung im Kleinen, auch später in ihrem Dienst sozusagen. Aber ich habe auch die große Perspektive für euch. Auch eine Herausforderung natürlich dabei, aber eine große Perspektive für euch, die ihr deshalb angehen könnt, weil ich auch im Kleinen für euch sorge. Und das würde ich gerne für uns auch so festhalten, zu sagen, ja, auch wir leben mit dem Auferstandenen. Und es kann sein, dass an unserem Leben vielleicht durch ein Ereignis unser Glaubensbild auch eine kleine Korrektur braucht. Man sagt, ah, ich habe es heute anders gedacht, jetzt ich doch, aber eine Korrektur braucht unser Bild von Jesus, aber gleichzeitig ein Festhalten an Jesus, zu sagen, wir leben mit dem Auferstandenen und deshalb ist es am besten, in jeder Lebenssituation sich an ihn zu halten. Wir leben mit dem Auferstandenen und deshalb ist auch damit zu rechnen, ja, dass er uns täglich mit dem Kleinen versorgt, was wir brauchen und aber auch eine größere Perspektive für uns hat, die wir vielleicht jetzt noch nicht ganz erkennen, aber zu sagen, Jesus sieht schon weiter und wir dürfen auch mit dieser größeren Perspektive für unser Leben mit Jesus leben. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du damals die Jünger versorgt hast, tatsächlich ganz unmittelbar mit dem, was sie gebraucht haben. Und es ist uns hier, und wenn wir jetzt zusammentragen würden, was brauchst denn du, was brauche ich, so im Kleinen für heute, für morgen, für nächste Woche, dann wären das vielleicht ganz grundlegende Dinge. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du mit dem auch immer wieder versorgst, dass wir deine Gegenwart auch in der Versorgung durchs Kleine spüren. Und es ist, manch einer hat auch die Hoffnung auf was Großes, wo er sagt, ja, also, das ist etwas, was mich beschäftigt und ich weiß da nicht, wie die Perspektive weitergeht oder werden soll, dass du da auch die große Perspektive aufzeigst, auch über unseren kleinen Horizont hinaus. Ja, Vater, und das braucht einfach Vertrauen. Durch Zeit Lebens um Vertrauen geworben. Und ja, wir sind immer wieder neu herausgefordert, dir zu vertrauen in all den Dingen, die unser Leben eben ausmachen. Ja, Vater, so befehle ich dir einfach auch den heutigen Tag und die nächste Woche an. Weißt du, was jeder braucht? Ja, wir befehlen es dir an, dass du es auch gibst. Und ich danke dir, ja, dass wir von der Auferstehung her kommen und deshalb wissen, dass du immer da bist. Amen.